So, die Aufnahme läuft. Eine Sache, bevor wir jetzt einsteigen.
Ja.
Wir nehmen die Folge heute auf und ich schneide die danach nicht mehr, weil ich doch echt ziemlich platt bin von dieser Marathonstaffel.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Lynn.
Hallo, Benni.
Ja, es freut mich, dass wir uns endlich mal wieder zusammenschalten. Ich glaube, es ist eine ganze Weile her, seitdem wir die letzte gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen haben. Ich glaube, das war noch im Rahmen von Olympischen Spielen, oder?
Das könnte sogar sein, ja. Bei den Olympischen Spielen haben wir uns ja ein klein bisschen häufiger getroffen, fast jeden Tag. Und ich glaube, das war tatsächlich das letzte Mal.
Ja, aber die Zeit verfliegt, jetzt ist schon fast November. Und der Frankfurt-Marathon war jetzt einfach ein ja, perfekter Anlass, um einfach mal wieder zusammenzukommen. Bei dir ist ja in den letzten Wochen bzw. Monaten doch sehr, sehr viel passiert. Erzähl doch mal, was gibt's denn so Neues?
Ja, es hat sich richtig viel getan, würde ich meinen. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber ich bin umgezogen von Frankfurt nach Stuttgart. Habe jetzt eine wunderschöne große Wohnung direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Und ich wusste gar nicht, wie schön Stuttgart ist. Das musste ich jetzt erstmal selbst feststellen, so in den letzten Wochen. Nebenbei habe ich auch noch einen anderen Minijob bekommen in der Psychiatrie in Tübingen. Da freue ich mich sehr, gerade einmal die Woche hinzufahren, einfach so ein bisschen zweites Standbein zu haben, ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, und macht mir einfach jede Menge Spaß, da so ein bisschen Diagnostik zu machen und einfach schon mal was im richtigen Job quasi zu machen. Das erfüllt mich total, und ja, sportlich geht's natürlich auch weiter, aber dazu dann ein anderes Mal ein bisschen mehr.
Frankfurt hat ja so kulinarisch so ein bisschen was zu bieten. Äppler, Handkäse mit Musik, grüne Soße. Gibt's ähnliche Leckereien auch in Stuttgart?
Ich habe mir sagen lassen, Maultaschen sind absoluter Klassiker
Oh, ja.
Hier. Ich meine,
ja.
Die kann man in Frankfurt auch essen, aber hier sollen sie besser sein.
Ja. Ah gut, ja, das ist immer noch mal sowas. Wenn ich dann mal wieder nach Stuttgart komme, dann müssen wir da Maultaschen irgendwo essen.
Du bist herzlich eingeladen.
Dann würde ich aber an der Stelle vorschlagen, schauen wir mal so ein bisschen auf den Frankfurt-Marathon. Der war ja beim Podcast in den letzten Wochen schon so ein bisschen im Fokus. Die letzten beiden Wochen habe ich ja mit Katha Steinruck jeweils Folgen aufgezeichnet. Die letzte, da ging es auch so ein bisschen Tipps von ihr für Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Und ja, heute war so quasi der große Tag auch so ein bisschen für mich, denn es ist so ein bisschen eine Tradition. Ich glaube, seit ja, 2016 starte ich eigentlich jedes Jahr irgendwie in der Staffel, die letzten beiden Jahre auch immer als Meinathlet-Staffel. Und ja, dementsprechend war ich dann heute Morgen auch so ein bisschen nervös.
Ja, erzähl doch mal, wie ist es dir ergangen und mit wem warst du überhaupt so am Start?
Ja, in diesem Jahr war auch wieder Max im letzten Jahr mit am Start. Dann Nico, ein sehr, sehr guter Freund von mir, ist auch wieder mitgelaufen. Im letzten Jahr war Enrico Kehl ja auch mit am Start, MMA-Kämpfer bzw. K1-Kämpfer. Der konnte in diesem Jahr leider nicht, und für ihn ist Elina Sujew eingesprungen. Also da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe Elina geschrieben, sie hat auch sofort zugesagt. Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen sie natürlich auch als ehemalige Mittelstreckenläuferin, jetzt Vize-Weltmeisterin im High Rocks Double. Und ja, dementsprechend haben wir uns in den letzten Tagen auch schon mal so ein bisschen zusammengeschlossen, geschrieben, haben uns auch hier und da getroffen. Und ja, es war dann heute Morgen, wurde es dann quasi ernst. Also ich kann mich noch gut ans letzte Jahr erinnern, da war es am Wochenende sehr, sehr regnerisch, doch recht kühl. Und heute die Bedingung, 9 bis 17 Grad war es angegeben für Mitte Oktober. Also da stand eigentlich alles unter einem sehr, sehr guten Stern.
Und wie war es dann so für dich auf der Strecke? Hat es dir Spaß gemacht? Oder erstmal, wie war der Nervenkitzel? Also auch für dich so als ehemaligen Leistungssportler, wurdest du so ein bisschen nervös oder konntest du das eigentlich so, weiß nicht, auf die leichte Schulter nehmen?
Also ich versuche es ja immer so entspannt zu sehen und einfach, eigentlich will ich nur mitlaufen wegen der guten Stimmung an der Strecke. Also das finde ich so reizvoll, gerade auch hier beim Frankfurt-Marathon. Es ist super viel los, man läuft durch die Skyline, man sieht die Stadt auch nochmal anders, man ist mit sau vielen Leuten zusammen, die einfach ja diesen Tag genießen oder einfach kämpfen, um die Marathondistanz hinter sich zu bringen, und das motiviert einen einfach. Und vom Grundgedanken gehe ich immer so dran, dass es mir eigentlich egal ist, was ich für eine Zeit laufe oder was wir für eine Zeit laufen, aber man ist dann doch irgendwie immer noch Leistungssportler. Und gestern habe ich dann schon mal geguckt, okay, was bin ich im letzten Jahr für einen Schnitt gelaufen, und wollte dann natürlich doch ein bisschen nochmal eine Schippe drauflegen.
Hast du es geschafft? Und
es war, im letzten Jahr war es so, da bin ich die erste Etappe gelaufen, die ist 12,5 Kilometer, geht auch durch die Stadt, viele Kurven, auch so für Frankfurter Verhältnis der ein oder andere Höhenmeter. Dieses Jahr bin ich die 9,5 gelaufen, Niederräder Ufer Richtung Griesheim Höchst und dann nach Nied zurück. Also es ist ein bisschen andere Streckenführung, ich glaube ein bisschen einfacher. Und ich bin dann auch doch recht schnell angegangen, schneller als im letzten Jahr. Und nach 3 von 9 Kilometern habe ich dann auch erstmal gedacht, scheiße, ich glaube, ich bin zu schnell angegangen. Also der Puls ging dann doch hoch und es hat sich dann für so ein paar Minuten nicht mehr ganz so gut angefühlt. Ich konnte so ein bisschen Tempo rausnehmen und habe mich dann wieder gefangen. Aber es war schon so, auch ich sag mal so oft wie auf einen Tanz auf der Rasierklinge. Also das ist, glaube ich, auch für einen Kurzsprinter immer schwierig, dann über solche Distanzen so an dieser Leistungsgrenze zu laufen. Aber es hat dann am Ende des Tages alles gut geklappt. Ich konnte dann Nied auf Lina übergeben. Sie hat dann die Schlussetappe gemacht. Und ja, wir sind dann, so schnell es ging, mit den Fahrrädern. Ich hatte mein Fahrrad abgestellt, in Richtung Innenstadt fahren und haben sie dann, ja, das war eine Punktlandung beim Einlaufen in die Festhalle auch wieder gesehen. Also
ja, perfekt.
Es hat alles gut geklappt. Wir sind nach 3 Stunden, 9 Minuten ins Ziel gekommen. So vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, was die Eliteläuferinnen, Eliteläufer da für Zeiten oder auch viele Amateurläufer und Läuferinnen da auf die Straße fegen. Absolut Wahnsinn, dass wir da mit der Staffel nicht an diese Zeiten rankommen. Aber es hat sich wieder gelohnt, es hat wieder extrem viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich jetzt schon auf den Marathon bzw. auf die Marathonstaffel im kommenden Jahr.
Wie war aus deiner Sicht so ein bisschen die Stimmung in der Festhalle, so Richtung roter Teppich? Ich meine, ich habe nur den Livestream geguckt vom Hessischen Rundfunk, da wurde es ja übertragen in kompletter Länge und auf mich wirkt es so, als ob es da drin wirklich kocht. Also es sah richtig, richtig toll aus, aber wie war es für dich? Du warst ja live vor Ort.
Ja, absolut. Also wir sind ja da reingekommen, da waren die Elite-Läuferinnen, Läufer schon lange im Ziel und nichtsdestotrotz war die Festhalle voll. Also die Unterränge, die Oberränge, die waren komplett besetzt mit Leuten. Jeder, der da reinkam, wurde nochmal gepusht und ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das für viele Läuferinnen und Läufer mit der schönste Zieleinlauf ist, weltweit bei einem Marathon. Weil, dass man vor so einer Kulisse so einem Zieleinlauf, gerade dieser rote Teppich, die Lichtshow, die Musikshow, also da kommt so viel zusammen. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis.
Aber es gab ja nicht nur Lob, sondern auch so stellenweise vielleicht sogar berechtigte Kritik. Wie sah es aus mit der Marathonstaffel? Was ja, gab es da noch so hinterher zu hören?
Ja, das gibt es immer mal so von Marathonläuferinnen und Läufern, die die komplette Distanz laufen, so die ein oder andere kritische Stimme, dass sie es schwierig sehen, dass da auch Staffeln mit am Start sind. Ein Stück weit kann ich es nachvollziehen. Klar, wenn man die komplette Distanz läuft, man startet vor, ich glaube eine halbe Stunde vor der Marathonstaffel und wenn dann von vielen Staffelläuferinnen und Läufern überholt wird, dass das manchmal ein bisschen demotivierend ist oder man kommt sich vielleicht auch hier und da so ins Gehege. Ist eine schwierige, ja, ist die Frage immer, wie geht man damit um? Weil ich glaube, man zieht durch die Staffel nochmal viel, viel mehr Leute da in die Stadt oder man bringt auch viel mehr Leute in den Laufsport und vielleicht auch mittelfristig zu der Marathondistanz. Und das ist halt auch immer die Frage, was ist da der Königsweg? Also, weil parallel starten wäre natürlich schwierig. Jetzt, eigentlich finde ich es mit diesem halben Stunden Versatz recht angenehm. Wenn man es jetzt komplett voneinander trennen würde, würde es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auf Kosten der Stimmung an der Strecke gehen. Deswegen denke ich, ist das ein guter Kompromiss. Aber ja, so den einen oder anderen Spruch gibt es dann tatsächlich manchmal. Wäre vielleicht auch mal so eine Frage in die Community, wie ihr das seht, falls ihr über die volle Distanz oder in der Staffel unterwegs seid, wie ihr das so erlebt und was eure Gedanken dazu sind.
Also da muss man sich auf den ein oder anderen Seitenhieb irgendwie schon mal einstellen. Ja. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, was so elegante Lösungen wären, wie man damit umgehen kann. Aber es irgendwie auszulagern auf den Tag davor ist nicht so schön, weil dann hat man in der Stimmung nichts mehr. Irgendwie es um ein paar Stunden nach vorne oder hinten zu verschieben, ist auch nicht so schön, weil der Marathon dauert ja einfach auch schon verdammt lange. Also ne, da laufen ja nicht nur Profis, die dann in 2 Stunden schon im Ziel sind, schon in Anführungszeichen, sondern eben auch ne, Amateure, Hobbyläufer und so weiter, die ein bisschen länger brauchen. Also eigentlich so die perfekte Lösung ist mir jetzt auch noch nicht in den Sinn gekommen.
Ja, ich glaube, man als Staffelläuferin muss man immer so ein bisschen gucken, wenn man an den Leuten vorbeigeht, dass man genügend Freiräume hat. Ich glaube, das ist manchmal auch so die Kritik, dass dann doch vielleicht ja man zu vielleicht die Ellenbogen ausfährt, wenn man da vorbeiläuft. Das sollte es natürlich nicht sein, dass das einfach ja auf einer sportlichen Ebene dann funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin seit 2016, glaube ich, jedes Mal gelaufen. Gut, 2021 gab es den Marathon nicht, aber in den anderen Jahren waren wir, glaube ich, immer am Start und ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich ein Erlebnis.
Ist ja auch einfach ideal für alle Läuferinnen und Läufer, die nicht die gesamte Distanz laufen möchten, sondern eben nur so einen Teilschnitt. Und ja, ist wahrscheinlich auch so ein Team-Event, oder? Wenn man sich da zusammenfindet und die Staffel dann gemeinsam vielleicht sogar noch einläuft. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es Spaß macht.
Absolut. Also deswegen, ich glaube, so wie es ist, ist ein guter Kompromiss. Aber Lynn, du saßt heute vor dem Fernseher bzw. vor dem Livestream und hast das Elitefeld beobachtet. Wie lief es denn so insgesamt zum einen bei den deutschen Läuferinnen und Läufern und dann vielleicht auch international?
Ja, ganz genau. Also ich habe den Livestream geguckt, wirklich in kompletter Länge. Der wurde kommentiert von Ralf Scholz, ist natürlich ein echtes Urgestein, riesiges Vorbild auch für mich. Und der hatte als Co-Kommentator noch Marc Tortell dabei. Der dürfte einigen Frankfurtern was sagen, hat da einen tollen Job gemacht auf jeden Fall. Das war richtig schön anzuhören. Die Übertragung konnte sich auch echt sehen lassen. Also es hat eine Weile gedauert, aber dann gab es auch einen Splitscreen und es gab auch die Rennzeit, die eingeblendet worden ist. Das war alles soweit ganz in Ordnung. Und ganz am Anfang wurde erstmal die Strecke gezeigt und da wurde mir erstmal wieder bewusst, dass das wirklich keine allzu einfache Strecke ist. Also nicht zu vergleichen irgendwie mit Berlin oder so. Da sind einfach schon am Anfang sehr, sehr viele Kurven drin. Das ist irgendwie schwer, in den Rhythmus reinzukommen. Und ja, da ist es eine große Aufgabe, schon allein die Konzentration irgendwie hochzuhalten. Und dazu dann noch dieser leichte Wind aus Südwest. Also, ne, das war auf jeden Fall gar nicht so einfach heute auf der Strecke, auch wenn die Temperaturen, glaube ich, deutlich besser waren, als wir das aus den letzten Jahren irgendwie schon kennen. Und du hast es angesprochen, wir hatten ein sehr, sehr großes internationales Teilnehmerfeld, aber auch einige deutsche Starterinnen und Starter mit dabei. Was würdest du sagen, womit sollen wir anfangen, Frauen oder Herren?
Starten wir mit den Frauen.
Okay, sehr gut. Also da war das heißeste Eisen, würde ich sagen, aus deutscher Sicht, Laura Hottenrott. Über sie hatten wir ja schon gesprochen während der Olympischen Spiele. Sie ist ja echte Profiläuferin, was den Trailrun und auch den Berglauf angeht, ist da Spezialistin und auch bei den Olympischen Spielen konnte sie sich qualifizieren und das war ja schon schwierig genug. Also wir hatten sehr, sehr viele Normerfüllerinnen dabei bei den Frauen und letztendlich kam sie als 38. da ins Ziel, 2 Stunden 31 und das bei Paris, da hatten wir schon drüber gesprochen, diese Strecke war der Wahnsinn. Also wirklich so viele Berge und das, obwohl sie als 54. erstmal beim Halbmarathon durchgegangen ist, da hat sie uns also schon mal gezeigt, dass man sich, ja, bei ihr auf jeden Fall nicht verschätzen darf und dass sie sich so ein Rennen ganz genau gut einteilen kann. Heute war es keine allzu einfache Aufgabe für sie. Also sie hatte irgendwie von Anfang an schon so ein bisschen Probleme, hat sich tatsächlich auch gegen einen Tempomacher entschieden. Das sieht man ja auch sehr, sehr selten so im Marathon. Also ich würde meinen, das ist sehr ungewöhnlich, dass man sowas ausschlägt, aber sie wollte ganz alleine laufen und musste sich da erstmal so ein bisschen zurechtfinden in so einer Gruppe, hat sich da in so einer Amateurläufergruppe, würde ich sagen, wiedergefunden. Da gab es auch so ein paar Absprachen erstmal auf den ersten Minuten und ja, dann zerfiel diese Gruppe aber irgendwie. Sie war ganz alleine, musste da so ein bisschen abreißen lassen und ja, es wurde für sie zunehmend schwieriger. Hat man auch gesehen in ihrem Gesicht. Das war wirklich nicht einfach. Dann schloss die Gruppe von hinten wieder auf, die vorher irgendwie abreißen lassen musste und sie hat es einfach nicht geschafft, sich da reinzuhängen und musste die dann irgendwie davonziehen lassen. Letztendlich musste sie leider aufgeben bei 1:46. Da stand noch nicht ganz genau fest, welcher Kilometer das war. Kann ich jetzt immer noch nicht sagen. Also ich glaube, das war für sie erstmal eine große Enttäuschung. Aber sie hat ja auch eine wirklich lange und kräftezehrende Saison hinter sich. Und ja, besonders für die Qualifikation für die Olympischen Spiele mussten einfach viele Athletinnen und Athleten eine sehr intensive Vorbereitung in Kauf nehmen bei wenig Erholung. Und ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel dann dieses Jahr.
Ja, ich habe sie tatsächlich auch noch in Niederrad da in dem Wechselbereich gesehen. Da war sie noch mitten in dieser Gruppe. Aber es ist dann schon interessant. Weißt du, gibt's den Grund? Kennst du den Grund, warum sie gesagt hat, ich möchte keine Pacer haben und orientiere mich da an so einer Gruppe?
Ich glaube, sie wollte einfach ein freies Rennen irgendwie haben, so ein bisschen natürlicher. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Eigentlich hätte ich gesagt, so ein Pacer nimmt einem immer so ein bisschen Druck. Also, dass man sich nicht selbst um die Pace kümmern muss, sondern jemand anderes auf die Uhr guckt und man einfach nur stumpf hinterherlaufen muss, ist ja auch ein sehr großer mentaler Aspekt. Aber genau wissen tue ich es leider nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen.
Aber wie sah es denn dann so bei den Frauen auf der internationalen Ebene aus?
Ja, da war vorher schon klar, es wird auf jeden Fall einen Angriff geben auf den Streckenrekord. Und die Hochrechnungen während des Laufs waren sehr, sehr sprunghaft. Also da konnte man sich gar nicht so sicher sein. Dann sah es aber immer besser aus. Und letztendlich ist dieser Streckenrekord wirklich gefallen. 2:17:25 für Harvey Faisal Geya aus Äthiopien. Also das auch einfach eine Wahnsinnszeit, wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass Frankfurt einfach keine leichte Strecke hat. Ja. Und das war aber recht früh, würde ich sagen, entschieden. Spannender wurde es nochmal beim Rennen um Platz 3. Da wurde nochmal richtig gesprintet auf dem roten Teppich. Also auch das sieht man ja wirklich selten auf der Marathondistanz. Aber ja, da wurde es auf jeden Fall auch dahinter nochmal richtig eng. Und ich würde sagen, die Männer haben es eigentlich fast genauso spannend gemacht. Wir schauen vielleicht auch erstmal auf das internationale Starterfeld. Da war so die Zielzeit 2:05. Auch das eine Zeit, die wirklich aller Ehren wert ist. Und der Sieger war tatsächlich ein Marathon-Debütant. Auch absoluter Wahnsinn. Also Bernard Devaux war das. Der stand schon lange fest, hatte wirklich deutlichen Vorsprung sich herausgearbeitet. Und es wurde aber trotzdem nochmal spannend. Denn ich weiß nicht, wem das so bekannt ist, aber die Preisgelder sind gestaffelt nach Zeiten. Das heißt, Wenn er langsamer ist als 2:06, kriegt er nur in Anführungszeichen 15.000 Euro. Wenn er schneller ist als 2:06, 20.000 Euro. Und anscheinend wusste der das. Also der war wirklich sehr, sehr gut gebrieft und hat es letztendlich dann in wenigen Sekunden unter 2:06 ins Ziel geschafft und hat sich entsprechend auch wirklich sehr, sehr doll gefreut.
Ja, ich habe hier auch gerade die Ergebnisliste auf. War also da die 6 Sekunden, die haben sich für ihn wirklich ausgezahlt.
Ja, der musste aber wirklich nochmal einen richtigen Endspurt hinlegen. Also es habe ich selten bei einem Marathon so gesehen und der wusste wirklich, worum es geht. Also Hut ab, vor allem nach so vielen Kilometern dann nochmal zu mobilisieren, also keine leichte Aufgabe.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Stimmung in der Festhalle wirklich am Siedepunkt war.
Ja, und was die nationale Konkurrenz angeht, da hatten wir gleich mehrere Asse im Ärmel, würde ich mal sagen. Zum Beispiel Jonathan Dahlke, den hat man leider wirklich gar nicht gesehen im Bild, also ganz kurz natürlich am Start, aber dann von dort aus gar nicht mehr. Ich glaube, es gab auch einfach begrenzte Ressourcen beim Hessischen Rundfunk. Es konnten natürlich nicht alle Gruppen abgedeckt werden, das ist auch völlig verständlich. Aber ich habe mich dann gefragt, wann kommt er denn ins Ziel? Und da war dann leider irgendwie auch lange ein Fragezeichen. Bis jetzt steht in den Ergebnislisten keine Zeit und keine Platzierung. Ich gehe davon aus, dass er leider auch ausgestiegen ist, genauso wie Laura Hottenrott. Deshalb, der beste deutsche Läufer heißt Jan-Lukas Becker und ebenfalls ist er Marathon-Debütant. Und für ihn war es auch wirklich ein sehr, sehr hartes Debüt, das muss man sagen. Der hat auf den letzten Metern nochmal richtig gebissen. Und ja, Marathon ist auf jeden Fall nichts für Menschen, die es wirklich bequem mögen. Hat man gesehen, aber letztendlich huschte ihm da auch nochmal so ein Lächeln über die Lippen. Also scheint sich ausgezahlt zu haben.
Aber was würdest du denn sagen, ist so insgesamt das Fazit zum diesjährigen Frankfurt-Marathon?
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann dürfte es die kleinste Differenz sein zwischen einer Sieger- und Siegerinnenzeit. Also Männer und Frauen scheinen sich da immer weiter angenähert zu haben. Beziehungsweise die Frauen sind einfach immer schneller geworden, natürlich.
Was man auch vor einigen Wochen beim neuen Weltrekord bei den Frauen gesehen hat, der jetzt unter 2:10 ist, da die Lücke wird immer mehr geschlossen. Wir haben, während wir die Folge hier aufnehmen, natürlich auch noch so ein bisschen die Ergebnislisten von anderen internationalen Wettkämpfen auf. Und da war ja heute auch in Valencia einiges los. Wie sah es denn da über die Halbmarathondistanz aus?
Ja, da hatten wir auch einige deutsche Starter und Starterinnen auf jeden Fall mit dabei. Ich fange einfach mal an mit den Frauen, so wie wir es auch in Frankfurt gemacht haben. Ja. Beste Deutsche war Coco tatsächlich. Die hat ihr Debüt, würde ich fast sagen, wiedergegeben. Also endlich mal wieder in Erscheinung getreten. Wir haben sie sehr vermisst. 67:07 und insgesamt Platz 9 für sie. Und knapp dahinter 10. Platz für Eva Dieterich. Auch die mit einer Wahnsinnszeit. 68:26. Also es kann sich wirklich sehen lassen. Persönliche Bestleistung auch für sie. Und dann hatten wir natürlich noch die Männer. Bester Deutscher war da, Aaron Bienenfeld, ebenfalls in neuer persönlicher Bestleistung, 61:45, damit 21. Dahinter dann Richard Ringer mit 62:01 und auch Lorenz Baum war noch mit dabei, 65:12. Das war so aus deutscher Sicht, glaube ich, das Interessanteste aus Valencia.
Und damit geht auch so die Marathon-Halbmarathon-Saison 2024 insgesamt dem Ende entgegen, würde ich sagen. Jetzt geht es so langsam los in Richtung Volksläufe, Crossläufe und sowas. Silvesterläufe dann natürlich auch bald. Und dann schauen wir mal, was das Jahr 2025 so bringt. Also ich glaube, so insgesamt 2024 gab es einiges, auch unabhängig jetzt vom Frankfurt-Marathon, was wirklich beachtlich war. Und ja, ich bin gespannt, was es im neuen Jahr alles so bringt. Lynn, wir hatten ja für dieses Jahr oder wir planen in den kommenden Monaten auch noch eine gemeinsame Live-Folge, so wie im letzten Jahr. Da hatten wir das ja im Rahmen des Frankfurt-Marathons gemacht. Wir nehmen das jetzt in Angriff, unabhängig vom Frankfurt-Marathon, dass wir hier in Frankfurt eine Topläuferin oder einen Topläufer uns zu Gast holen und da einfach nochmal ja gemeinsam vor die Kamera treten. Weil ich fand, im letzten Jahr, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Resonanz war auch gut und sowas darf auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Also ich habe mich riesig gefreut, einfach das mit dem ganzen Team zusammen zu produzieren, dann auch noch live zu streamen. Wir haben sie dann sogar nachträglich noch hochgeladen, sodass es wirklich für alle verfügbar ist. Und allein schon dieser Austausch, also im Laufshop dann wirklich nochmal zu reden mit allen Läuferinnen und Läufern, die dabei waren, dass wir auch zusammen laufen gegangen sind, uns danach so ein bisschen verpflegt haben. Und es war einfach ein super nettes Beisammensein. Also ich freue mich sehr auf so einen geselligen Abend nochmal.
Ja, ich mich auch. Dann würde ich aber vorschlagen, wir belassen es bei dieser Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin platt, ich schneide nichts, hatten wir ja heute gesagt. Es wird nur noch das Intro, Outro drangepackt. Und dann sehen und hören wir uns in den kommenden Wochen wieder.
Gute Erholung, Benni.
Dankeschön.
Ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.